Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Das sind die Themen. Tabubruch. Die EU-Finanzminister sprechen über eine Umschuldung Griechenlands. Ein Schritt in die richtige Richtung, meint unser Experte, aber er kommt zu spät und ist zu klein. Entwarnung. Kinder, die in der Nähe von Atomkraftwerken aufwachsen, haben offenbar kein erhöhtes Krebsrisiko. Dann.
A cause de l'absence de la police, c'est plus facile. C'est comme une agence de voyage.
Weil die Polizei wegschaut, funktioniert mein Business so einfach wie ein Reisebüro, sagt Hamid. Er ist Schlepper und zockt tunesische Flüchtlinge ab. Und Schnäppchenjagen in Weißrussland. Dort geht's mit der Wirtschaft nach unten und mit den Preisen steil nach oben. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Roman Fillinger und Eva Gammeter mit den Nachrichten des Tages.
Die Eurostaaten erwägen einen Sondergipfel, um auf die neuesten Auswirkungen der Schuldenkrise zu reagieren. EU-Ratspräsident Van Rompuy prüfe, ein solches Treffen bereits diesen Freitag einzuberufen, hieß es in Brüssel. Gestern wollten die EU-Finanzminister eine Umschuldung des krisengeschüttelten Griechenland nicht mehr ausschließen. Die hohen Schulden einiger Euro-Länder und die Angst um die Sicherheit von Geldanlagen haben sich auch heute auf die Finanzmärkte ausgewirkt. So sanken etwa die Aktienkurse vieler Banken und der Euro erreichte vorübergehend einen Wert von weniger als 1,16 Franken. Die Rendite der italienischen 10-Jahres-Staatsanleihen kletterte auf den höchsten Stand seit 14 Jahren, was auf ein erhöhtes Risiko hindeutet. Unterdessen bemüht sich der italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi, Zweifel an Italiens Kreditwürdigkeit zu zerstreuen. Im Kampf gegen die europäische Schuldenkrise stehe Italien in der ersten Reihe, sagte Berlusconi. Dies, wenngleich die Krise der Finanzmärkte ganz Europa betreffe. Das Sparpaket, das die Regierung Berlusconi geplant habe, würde den italienischen Schuldenberg verringern, hieß es weiter. Es muss aber noch durchs Parlament. Kinder, die in der Nähe eines Atomkraftwerks leben oder aufgewachsen sind, erkranken nicht häufiger an Krebs als Kinder in anderen Regionen der Schweiz. Zu diesem Schluss kommt eine Langzeitstudie der Universität Bern. Zwar habe man in AKW-Nähe mehr Krebserkrankungen bei Kindern festgestellt. Die Zahl der Krebsfälle sei jedoch so gering, dass sie statistisch nicht aussagekräftig sei. Im Zusammenhang mit den geplanten Atomendlagern in der Schweiz fordert die Kommission für nukleare Sicherheit zusätzliche Erdbebenmessungen. Aus Sicht der Kommission reichen die geologischen Kenntnisse noch nicht aus für eine Sicherheitsanalyse, welche die NAGRA erstellen muss. Die NAGRA, die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle, muss im Auftrag der AKW-Betreiber bis 2020 geeignete Standorte finden, um radioaktive Abfälle zu lagern. Die Schweiz baut einen ständigen diplomatischen Kontakt zu den Aufständischen in Libyen auf. Ein Diplomat wurde nach Benghazi geschickt, die von den Rebellen kontrollierte Stadt im Osten des Landes. Dort soll der Schweizer Vertreter ein sogenanntes Verbindungsbüro eröffnen, wie das Außendepartement mitteilt. Offizielle Kontakte zur libyschen Regierung gibt es keine mehr. Die SVP hat ihre Familieninitiative eingereicht und bei der Bundeskanzlei 113.000 beglaubigte Unterschriften abgegeben. Die Initiative verlangt, dass Eltern, die ihre Kinder selbst betreuen, denselben Steuerabzug machen können wie jene, die ihre Kinder fremd betreuen lassen. Auslöser für die Familieninitiative war ein Gesetz, welches das Parlament beschlossen hatte. Dieses ermöglicht es Eltern, für die externe Kinderbetreuung maximal 10.000 Franken von den Steuern abzuziehen. Im Kanton Thurgau müssen etwa 7,5 Tonnen Honig vernichtet werden. Der Grund: in jeder sechsten von über 400 Honigproben wurden Rückstände von Antibiotika festgestellt. Das teilt das Landwirtschaftsamt des Kantons Thurgau mit. Das Antibiotikum wurde im Frühling gegen den Feuerbrand im Obstbau eingesetzt. Die radikal-islamischen Taliban haben sich zum Mord am Halbbruder des afghanischen Präsidenten Karzai bekannt. Ahmed Wali Karzai sei in seinem Haus in Kandahar von einem Leibwächter erschossen worden, teilten die Provinzbehörden mit. Ihm war immer wieder vorgeworfen worden, in den Drogenhandel verwickelt gewesen zu sein. An der Tour de France hat der Deutsche André Greipel die 10. Etappe gewonnen, die über 158 Kilometer von Aurillac in der Auvergne nach Garmaut in Südfrankreich führte. Zweiter wurde der Brite Mark Cavendish, auf Platz 3 kam der Spanier José Joaquín Riojas. Gesamtleader bleibt der Franzose Thomas Wöckler. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.015 Punkten, minus 0,6%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.529 Punkten, plus 0,2%. Der Euro wird zu 1,1675 Franken gehandelt, der Dollar zu 83,37 Rappen. Zum Wetter. In der Nacht entladen sich lokal heftige Gewitter. Morgen ist es in der ganzen Schweiz gewitterhaft. Gebietsweise fällt unwetterartig Regen. Im Osten und im Süden ist es zuerst lokal noch länger trocken, bevor es auch hier zu regnen beginnt. Die Temperatur erreicht im Norden 22, im Süden 27 Grad. Am Donnerstag wird es besonders im Flachland und im Süden freundlich, im Osten ist es zuerst bewölkt und lokal nass. Die Höchsttemperatur liegt im Norden bei 20, im Süden bei 27 Grad.
Mehr Zeit, mehr Geld oder ein Teilbankrott? Die Euro-Finanzminister ringen um die Zukunft Griechenlands.
Das passt alles leider von vorne bis hinten nicht zusammen, was da gemacht wird.
Meint unser Experte, aber was bitte würde denn passen? Kein erhöhtes Krebsrisiko bei Kindern, die in der Nähe von Atomkraftwerken wohnen. Aber wieso kommt man in Deutschland zu anderen Resultaten als in der Schweiz? Viel Hoffnung, viel Enttäuschung, viel Profit, der Augenschein bei den Schleppern an der tunesischen Küste und die Aussichten der Flüchtlinge auf Lampedusa. Und? Ich weiß, wo es die billigsten Sachen gibt, sagt diese Minsker Hausfrau. Muss sie auch, denn in Weißrussland schrumpfen die Löhne und explodieren die Preise. Echo der Zeit. Eine Sendung, die es auch als Podcast gibt unter drs.ch. Es sind bislang nur Ankündigungen, wie dem finanziell angeschlagenen Griechenland geholfen werden soll. Aber wenn die Eurozone den letzte Nacht vorgezeichneten Weg auch tatsächlich geht, dann verändert sich in Europa einiges. Aus Brüssel, Urs Bruder.
Wochenlang stritt man sich hinter den Kulissen um das zweite Hilfsprogramm für Griechenland, das ähnlich groß sein muss wie das laufende 110 Milliarden Euro Programm. Schnüren wir dieses Programm notfalls alleine? Um diese Frage drehte sich der Streit. Oder laden wir die privaten Gläubiger Griechenlands, also Banken, Versicherungen und Pensionsfonds in ganz Europa, dazu ein, sich diesmal doch bitteschön freiwillig zu beteiligen an der Rettungsaktion? Dieser Streit scheint entschieden. Auch Gegner der Gläubigerbeteiligung wie Eurogruppenchef Juncker sagen seit letzter Nacht, dass es dazu kommen wird. Wie genau, soll man in Kürze erfahren. Auch wiederholen die Euro-Finanzminister nicht mehr, dass sie einen sogenannten Selective Default auf jeden Fall vermeiden wollen. Man übersetzt das am besten als einen auf Auslese beruhenden Teilbankrott. Manche Ansprüche mancher Gläubiger verfallen, andere nicht. Offenbar haben die Gegner also die Furcht überwunden, dass ein solcher Teilbankrott im globalen Finanzsystem zu einer gewaltigen Kettenreaktion führen könnte, wie vor 3 Jahren die Pleite der Bank Lehman Brothers. Es gibt aber noch eine andere Furcht, die vor den politischen Risiken eines solchen Bankrotts. Der starke Euro ist für die schwache Wirtschaft Griechenlands eine Zwangsjacke. Was, wenn Athen nach einem Bankrott der Versuchung nachgeben und wieder die Drachme einführen würde? Andere Länder mit ähnlichen Problemen könnten dem Beispiel folgen, und dann stünde wohl nicht nur der Euro auf dem Spiel, sondern die Zukunft der europäischen Einigung überhaupt. Darum wohl haben die Euro-Finanzminister auch Maßnahmen angekündigt, die den Griechen das Ausharren in der Eurozone versüßen sollen. Die Darlehen aus dem aktuellen Hilfsprogramm sollen länger laufen, damit gewinnt Griechenland Zeit. Und die Zinsen auf diesen Darlehen sollen sinken, damit wird der Druck der Neuverschuldung kleiner. Vor allem aber wollen die Euro-Finanzminister auch prüfen, ob der Euro-Rettungsschirm auch Darlehen gewähren soll, damit Athen griechische Staatsanleihen zum Marktpreis zurückkaufen kann. Ein solches Darlehen wäre mehr wert als die anderen, weil es den Schuldenberg sofort senken würde. Denn wenn Athen eine Anleihe, für die es einst 100 Euro bekommen hat, zu einem Marktpreis von zum Beispiel 60 Euro zurückkaufen kann, dann schmilzt der Schuldenberg um 40 Euro. Kauft es 100 Milliarden so zurück, zerrinnen 40 Milliarden an Schulden. Wenn man sich innerhalb der Eurozone in Sachen Schulden so stark hilft, dann fallen weitere Tabus. Aber noch sind viele Fragen offen. Um wie viel wird die Laufzeit der Darlehen verlängert? Wie tief sinken die Zinsen? Wie groß wird ein allfälliges Rückkaufprogramm? Wie substanziell die Beteiligung der privaten Gläubiger? Brauchen Irland und Portugal ähnliche Unterstützung? In Kürze, versprach man gestern, wissen wir mehr. Bereits kursieren Gerüchte von einem EU-Sondergipfel diesen Freitag. Auf jeden Fall haben es die Ankündigungen dieser Nacht in sich. Machen die Euro-Länder ernst damit, nimmt die Währungsunion einen weiteren großen Schritt in Richtung Solidargemeinschaft.
Urs Bruder aus Brüssel. Mehr Zeit, um die Hilfsdarlehen der Euro-Länder zurückzubezahlen und tiefere Zinsen. Das haben die Euro-Finanzminister also Griechenland zugesichert. Alles Weitere sind vorerst nur Signale. Ich habe mit Wolfgang Gerke, Professor für Bank- und Börsenwesen und heute Präsident des Bayerischen Finanzzentrums, gesprochen und ihn gefragt, was ist denn nun konkret erreicht?
Ja, das ist eine Form der Insolvenzverschleppung, was man da erreichte. Man weiß, dass Griechenland in einer Situation sich befindet, wo man normalerweise sagen muss, das Land ist zahlungsunfähig. Aber man will das nicht zugeben. Also versucht man alles mit kleinen und größeren Maßnahmen, um Griechenland am Leben zu halten und geht gleichzeitig hin und gibt Griechenland ein Sparprogramm, das die Wirtschaft da niederliegen lässt. Das passt alles leider von vorne bis hinten nicht zusammen, was da gemacht wird.
Sie argumentieren also für eine Umschuldung Griechenlands. Die eine Möglichkeit, die ja auch schon diskutiert worden ist, wäre, dass der Euro-Rettungsschirm Griechenland sozusagen Geld gibt, damit es griechische Staatsanleihen zu Marktpreisen aber zurückkaufen kann. Was würde denn das bedeuten?
Auf diese Art und Weise würde man Griechenland ein bisschen Luft geben in der Summe der Staatsanleihen, die Griechenland bedienen muss. Aber man hätte noch kein Aufbauprogramm für Griechenland damit erreicht. Es ist also ein Abfedern des Problems, wobei natürlich das Geld, was eingesetzt wird, dann doch wieder das Geld des Steuerzahlers wäre.
Aber es wäre zumindest eine Form von Schuldenerlass, insofern also schon mehr als Kosmetik.
Das ist mehr als Kosmetik. Für den Betroffenen, für Griechenland, ist das eine Form von Schuldenerlass. Denn derjenige, der die Anleihen aufkauft, tritt ja dann nicht später auf die Matte und sagt, ich will 200 zurückhaben, sondern man nimmt dies zum Marktpreis dann. Und dann sind schon mal 30-40% der Schulden damit für Griechenland weniger vorhanden.
Wolfgang Gerke, eine zweite Möglichkeit wäre ja, dass man es Private zwingt, sich am Schuldenschnitt zu beteiligen. Darauf beharrt ja zum Beispiel gerade Deutschland. Funktionieren würde das vor allem über eine Verlängerung der Laufzeit? Was hätte denn das für Konsequenzen?
Ich sehe das sogar noch brutaler. Ich würde nicht nur die Laufzeiten verlängern, sondern ich würde auch da am liebsten gleich, als die Griechenland-Krise ausbrach, gesagt haben, wir haben quasi eine Insolvenz eines Landes vor uns, also muss es eine Insolvenzquote geben. Und die entsprechenden Banken müssen sich, Versicherungen und auch Pensionskassen, müssen sich mit der Quote zufrieden geben. Das hat man gescheut, nicht nur, weil man Griechenland retten wollte, sondern insbesondere, weil man das europäische Kreditgewerbe retten wollte. Und jetzt muss man einfach davon ausgehen, dass je länger man sich Zeit lässt, so einen Schritt zu vollziehen, desto teurer wird es. Bei den griechischen Banken sind in der Zwischenzeit über 40 Milliarden Euro abgerufen worden von Einlegern, die eben kein Vertrauen mehr in griechische Banken haben.
Dieses europäische Kreditwesen zu schützen, das ist ja auch einer der Gründe, wieso die EZB vor diesem Schritt gewarnt hat, nämlich weil sie befürchtet, dass man das als Zahlungsausfall sehen könnte, wenn man Private zum Schuldenschnitt zwingen würde und so würden die Finanzmärkte in neue Turbulenzen gestürzt werden. Das klingt ja eigentlich sinnvoll.
Die EZB hat leider ganz dominante eigene Interessen. Die EZB ist zur Bad Bank geworden für europäische notleidende Staatsanleihen. Jetzt hat sie diese in ganz großem Umfang selber im Portfolio. Und in dem Moment, wo ein Land hier einen Schuldenschnitt bekommt, ist natürlich die EZB selbst ganz hart davon betroffen und wird hingehen und ihr Eigenkapital nachfüllen müssen. Diesen Schritt will die EZB natürlich nicht gehen. Und insofern handelt sie nicht mehr rein aus geldpolitischen Überlegungen heraus, sondern aus fiskalpolitischen, sehr eigenen Überlegungen heraus. Ein fataler Fehler der deutschen Politik, dass sie zugelassen hat, dass die EZB Strukturen bekommen hat, die die Franzosen haben wollten.
Gut, aber einfach die Hände in den Schoß legen und zuschauen, wie die eigene Währung, der Euro, bach abgeht, das konnte die EZB ja auch nicht.
Das ist natürlich eine Folgerung, die gar nicht so belegt ist. Die EZB kann nicht davon ausgehen, dass, wenn sie sich weigert, griechische Anleihen anzunehmen oder gar im Sekundärmarkt aufzukaufen, dass dadurch der Euro in Schwierigkeiten geraten würde. Griechenland hat einen Anteil am Bruttosozialprodukt der Euro-Länder von 2%. Das kann doch eine EZB nicht umschmeißen und den Euro schon gar nicht. Hier sind Dinge aufgebauscht worden aus ganz naheliegenden Interessen der europäischen Kreditwirtschaft. Das Ganze rächt sich jetzt. Das Problem wird größer statt kleiner.
Die ganz große Sorge ist ja eigentlich, dass größere Volkswirtschaften, zum Beispiel Italien, in eine ähnliche Schieflage geraten könnten. Ist man denn in Ihren Augen mit den jüngsten Entscheiden heute jetzt einen Schritt weitergekommen, um diese Ansteckung zu vermeiden?
Man ist damit noch nicht über die Runde gekommen, nein. Aber es wird jetzt der große Fehler gemacht, dass man Griechenland in eine Schublade steckt mit Ländern wie Portugal, Spanien, Italien. Und natürlich ist Italien sehr hoch verschuldet, aber die Schulden liegen anders als in Griechenland gar nicht so sehr im Ausland, sondern über 50% der Schulden liegen bei der eigenen Bevölkerung und die ist sehr sparfreudig. Die italienischen Unternehmen sind zum Teil international sehr konkurrenzfähig. Natürlich ist es ein ganz unglücklicher Moment, dass die italienische Politik zerstritten ist. Aber ich warne davor, jetzt zu sagen, der Dominoeffekt ist zu beobachten, als nächstes fällt Italien. Fundamental ist das nicht gerechtfertigt.
Das heißt, die Ansteckungsgefahr wird überzeichnet?
Die Ansteckungsgefahr wird überzeichnet, vielleicht sogar von dem einen oder anderen bewusst überzeichnet, weil man darauf gespielt hat, dass Italien auch in Schwierigkeiten kommt. Die Probleme Italiens sind lösbar. Sie müssen nur richtig angegangen werden und vor allen Dingen muss die Regierung ein eindeutiges Konzept vorlegen. Dann wird irgendwann die Spekulation von selbst zur Ruhe kommen.
Und was Griechenland betrifft, sehen Sie denn da Anzeichen dafür, dass die Politik jetzt auf dem Weg ist, tatsächlich diesen Schuldenschnitt durchzuziehen?
Ich glaube, dass Politik wie Finanzwirtschaft allmählich bereit ist, sich der Realität zu stellen. Man hat jetzt auch einen Großteil der Lasten abstoßen können. Man hat über den Sekundärmarkt die EZB mit den Griechenland-Anleihen bedient. Und von daher ist die Bereitschaft gewachsen, wo die Lasten sowieso allmählich beim Steuerzahler liegen, dass man jetzt sagt, okay, dann bekennen wir uns doch zur Wahrheit und machen einen Schnitt. Man hat ja auch gesehen, dass der Chef der Deutschen Bank, Herr Dr. Ackermann, erstmal dramatisch davor gewarnt hat, was alles passieren könnte, wenn man Griechenland hängen lässt. Und nachdem dann durchgegangen ist, dass man Griechenland wieder ein Hilfspaket gibt, hat er zugegeben, dass man irgendwann dann doch zum Schuldenschnitt kommen muss. Da sieht man, dass Politik wie Wirtschaft sich auf diesen Schritt einstellen.
Sagt Wolfgang Gerke, er ist Professor für Bank- und Börsenwesen. Und heute ist er Präsident des Bayerischen Finanzzentrums. Kinder, die in der Nähe von Atomkraftwerken aufwachsen, haben kein erhöhtes Krebsrisiko. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Universität Bern. Das bringt Erleichterung, aber doch keine vollständige Entwarnung. Katrin Hug.
Es war vor 4 Jahren, als eine deutsche Studie aufschreckte. Kinder, die in der Umgebung von Atomkraftwerken lebten, hätten ein erhöhtes Risiko, an Leukämie zu erkranken. Die Schweiz zog mit einer eigenen Untersuchung nach. und kommt zu einem anderen Schluss. Für Familien, die in der Nähe eines AKWs wohnen, gibt Matthias Ecker, Direktor des Instituts für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern, Entwarnung.
Man kann die Ergebnisse so zusammenfassen, dass es keine starken Hinweise darauf gibt, dass das Risiko der Leukämie bei Kindern unter 5 Jahren in der Nähe von Kernkraftwerken erhöht ist.
Allerdings zeigen die Ergebnisse auch, in den Zonen rund um die AKWs ist das Risiko zum Teil erhöht, zum Teil aber auch nicht.
Wir denken, dass die Unterschiede, die wir sehen, mit Zufall vereinbar sind. Das würde man aufgrund von Zufall, solche Bilder würde man erwarten.
Kein nachweisbar höheres Krebsrisiko in AKW-Nähe, sagen die Forscher der Uni Bern. Diese Schlussfolgerung der Schweizer Studie ist brisant. Die deutsche Studie kam mit einer ähnlichen Fragestellung zum exakt gegenteiligen Schluss. Sie stellte bei Kindern ein zweifach erhöhtes Risiko für Leukämie fest. Welcher Studie ist nun Glauben zu schenken? Für den Arzt und Atomkritiker Claudio Knüsli ist die besorgniserregende deutsche Studie besser nachvollziehbar als die Schweizer Entwarnung.
Man weiß aus internationalen Studien, dass an mehreren Standorten, in mehreren Ländern das Risiko für Krebserkrankungen, Leukämien in der Umgebung von AKWs eben leicht erhöht ist.
Die Schweizer Studie habe auf zu wenig Fälle zurückgreifen können. Leukämie gäbe es zu selten in der Schweiz und die Schweiz sei zu klein. Die Studie habe also eine große statistische Unsicherheit, um die anderen internationalen Studien entkräften zu können, so der Atomkritiker. Diesen Vorwurf lässt Matthias Ecker, Direktor des Instituts für Sozial- und Präventivmedizin, nicht gelten.
Das ist nicht richtig. Wir haben die statistische Aussagekraft dieser Studie gut angeschaut. Wir haben gesehen, dass der Power der Studie fast 80% ist, was hoch ist. Und in dem Sinn ist diese Studie ein wichtiger Beitrag zur Literatur.
Immerhin, die Schweizer Studie wurde heute in der renommierten Zeitschrift International Journal of Epidemiology veröffentlicht. Zudem, die Schweizer Studie sei in Bezug auf den Datensatz viel genauer als die deutsche, sagt Ecker. Alle Kinder in der Schweiz seien erfasst worden und ihr Wohnort schon vor der Geburt berücksichtigt worden, so die Studienverfasser. Positiv reagiert die Schweizerische Krebsliga auf die Schweizer Studie. Auch das Bundesamt für Gesundheit, BAG, ist erleichtert. Schließlich weist das BAG die Kritik zurück, die Atombefürworter hätten auf die Studie Einfluss genommen. Bekannt ist nämlich, dass 2 Kernkraftwerkbetreiber sich mit rund 200.000 Franken an den Kosten beteiligt haben. Werner Zeller vom BAG.
Da haben wir darüber gewacht, dass da absolut kein Problem besteht. Es bestand und besteht absolut keine Einflussnahme der Kernkraftwerkbetreiber auf diese Studie.
Können Familien mit kleinen Kindern also sorglos in die Nähe eines AKWs ziehen? Diesen Entscheid müsse jeder selber treffen, sagen die Verfasser der Studie. Und das Bundesamt für Gesundheit lässt ausrichten, gestützt auf diese Studie gäbe es keine Gründe, nicht in der Nähe eines schweizerischen Kernkraftwerks zu wohnen.
Katrin Hug. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Hier geht es weiter mit Flüchtlingen auf Lampedusa, mit Tunesiern, die dort gerne hinwollen, und mit Dollars unter weißrussischen Matratzen. Seit dem Sturz des tunesischen Diktators Ben Ali im Januar sind rund 25.000 Tunesier nach Europa geflohen. Auch in der Schweiz stellten gut 750 ein Asylgesuch. Inzwischen ist diese Flüchtlingswelle abgeklungen, die systematischen Rückschaffungen, schlechte Erfahrungen mit betrügerischen Schleppern und zahlreiche untergegangene Flüchtlingsboote scheinen die Abenteuerlust junger Ausreisewilliger zu dämpfen. Das hat Alexander Gschwind bei einem Augenschein am Golf von Gabbe festgestellt.
Eine verrauchte Spelunke am Hafen von Sfax dient Hamid als improvisiertes Büro. Zwischen müden Dockern und Kamionneuren lehnt er betont locker an der Bar, den Eingang stets im Auge. Sein Outfit, teure Sonnenbrille, echte Label-Jeans und italienisches Hemd vom Feinsten wollen nicht so richtig zur Umgebung passen. Aber daran hält sich hier niemand auf. Wer heutzutage noch gute Geschäfte macht, genießt höchsten Respekt. Und Hamids Geschäft läuft wie geschmiert.
À cause de l'absence de la police, c'est plus facile.
Seit sich die Polizei nicht mehr blicken lässt, ist alles ganz einfach. Das funktioniert wie ein Reisebüro, prahlt er fröhlich, ohne auf mögliche Lauscher zu achten. Du sammelst die Leute ein, bringst sie an einen sicheren Ort. Wenn der Chef sagt, alles okay, bringst du sie zum Schiff und los geht's.
Tu amènes les gens, tu les mets dans une maison. Quand le chef dit c'est okay, maintenant on va partir.
24 Stunden später sind sie in Italien, nach 3 Tagen in Paris, gluckst Hamid zufrieden. Der Warteraum entpuppt sich als Hinterzimmer eines Lagerhauses. 2 Dutzend Ausreisekandidaten sitzen um eine flackernde Funzel, lassen Wasserflaschen kreisen, unterhalten sich murmelnd mit ernsten Gesichtern. Immerhin lässt du Eltern und Kinder zurück, meint einer bedrückt. Von seiner Frau spricht er nicht.
On laisse les parents derrière. Les enfants. Voilà.
Wir haben's eilig, hier wegzukommen, meint ein anderer, wesentlich entschlossener. Hier bewegt sich doch nichts, es gibt keine Arbeit, nichts.
On est pressé de partir, parce qu'il y a rien ici. Il y a rien qui bouge. Il y a pas de boulot, il y a rien.
Über ihre Vorstellungen von Europa, ihre Hoffnungen und Pläne mögen sie nicht sprechen. Kurz vor Mitternacht kommt Hektik auf. Die Gruppe wird zu einem Fischerpier etwas abseits gefahren, wo sie auf weitere Reisegefährten trifft. Die alte Barkasse wird förmlich geentert von ihren Passagieren. Der Motor kommt erst im 3. Anlauf in Gang. Lautstark wird Abschied genommen und abgelegt, als gäb's tatsächlich keinerlei Aufpasser zu fürchten. Nach 2 Stunden kehrt die Expedition kleinlaut an Land zurück, mit leckgeschlagenem Boot. Im Schiffsbauch steht das Wasser knöchelhoch, der Kahn hat bedenkliche Schieflage und der Motor stottert noch mehr. Ich habe dem Tod in die Augen geblickt, erzählt einer der durchnässten und zitternden Passagiere. Der Schlepper hat uns versichert, alles sei bestens, auch das Wetter, uns gute Reise gewünscht und ist dann verschwunden. An Bord sah ich gleich, dass das Schiff alt war und schlecht unterhalten. Auch waren wir viel zu viele.
Je veux la mort, bah oui. Parce que le passeur nous dit que le climat et ça va et vous pouvez partir, bon voyage et tout. Et quand j'ai monté sur le bateau, il est vieux tout d'abord.
Von den 1000 Euro Fahrgeld hat keiner der Männer je wieder etwas gesehen. Die Schlepper sind abgetaucht. An der Bar in der Hafenspelunke beschwatzt jetzt ein anderer Playboy die Glücksritter. Aber die Nachfrage wird flauer, seit sich die Rückschaffungen aus Europa häufen und die Zahl der Geprellten wächst.
Alexander Gschwind war an der tunesischen Küste. Die Reise auf Schlepperschiffen nach Europa wird unattraktiver. Auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa ist die Zahl der ankommenden Flüchtlinge aus Tunesien praktisch auf Null gesunken. Doch noch immer kommen Tausende in Lampedusa an. Schwarzafrikaner, die von Libyen aus die gefährliche Fahrt wagen. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis.
Am vergangenen Wochenende landeten auf Lampedusa mehrere Boote mit über 1300 Männern, Frauen und Kindern an Bord. Das ist beinahe Alltag und kaum mehr jemand hört hin in Italien. Lediglich, wenn ein besonders großes Schiff kentert, horcht man kurz auf. Oder wenn, wie vor einem Monat, ein hilfloser Fotograf festhält, wie ein Vater mit seinem 3-jährigen Kind ins tobende Meer springt, um sich vor dem untergehenden Schiff in Sicherheit zu bringen und beide später tot geborgen werden. Diese Nachrichten verbreiten sich auch in Libyen, trotzdem brechen beinahe täglich mehrere hundert Flüchtlinge nach Italien auf. Francesca Zuccaro, Projektverantwortliche von Mizza Sans Frontiere in Italien. Die jetzt ankommenden Flüchtlinge kämen alle aus Libyen und nicht mehr aus Tunesien. Es seien aber nie Libyer selber. Die schienen ihr Land trotz des Krieges nicht verlassen zu wollen. Die allermeisten Flüchtlinge seien Schwarzafrikaner, vor allem Somalier, Eritreer und Äthiopier. Oder aber Menschen aus Niger, Nigeria und Ghana. Die Ostafrikaner seien auf der Flucht vor Krieg und der neuen Hungersnot, die Westafrikaner vor der wirtschaftlichen Misere. Diese Fluchtbewegung aus Schwarzafrika nach Libyen gibt es seit vielen Jahren. Doch früher wollten nicht alle Schwarzafrikaner nach Europa. Der größte Teil von ihnen fand Arbeit in der libyschen Wirtschaft oder in libyschen Haushalten und war zufrieden damit. Seit Kriegsausbruch sei das aber anders geworden, sagt Francesca Zuccaro von Mezza Sans Frontiere.
Ma anche persone che appunto erano lì da molto tempo.
Der Krieg treibe jetzt alle Schwarzafrikaner in die Flucht. Jene, die ein Auskommen in Libyen gefunden hätten und eigentlich nicht weg wollten, und jene, deren Fernziel schon immer Europa gewesen sei. In den vergangenen 3 Monaten sind praktisch unbemerkt von der Öffentlichkeit so viele Menschen aus Libyen nach Italien geflüchtet wie noch nie in den vergangenen Jahren. 20.000 Schwarzafrikaner an der Zahl. Das italienische Verteidigungsministerium schätzt, dass bis Ende Jahr 50.000 Schwarzafrikaner in Italien landen werden und hat für diese Ankömmlinge stillgelegte Kasernen geöffnet. Innenminister Roberto Maroni von der fremdenfeindlichen Lega Nord meinte noch im März düster, Italien werde wohl von bis zu 300.000 Afrikanern überschwemmt. Die Schätzung war völlig übertrieben und diente dem Stimmenfang. Da die jetzigen Flüchtlinge aus Libyen aus einem Kriegsland kommen, haben sie gute Chancen, zumindest vorübergehend in Italien Asyl zu finden. Dies gemäß geltenden europäischen Abkommen. Und dann? Francesca Zuccaro ist wenig optimistisch.
Adesso è un po' troppo presto per verificare esattamente.
Es sei noch etwas früh, um zu sehen, was die Flüchtlinge wirklich tun würden. Sie stünden alle noch im Asylverfahren. Aber die früheren Erfahrungen hätten gezeigt, dass praktisch alle in der italienischen Landwirtschaft landeten, wo sie mit Billigstlöhnen abgespeist werden. Die Landwirtschaft sei der einzige Sektor, der die Schwarzafrikaner gebrauchen könne. Trotz dieser düsteren Aussicht, die meisten Schwarzafrikaner bevorzugen dieses Los. In ihrer Heimat ist die Lage noch viel hoffnungsloser.
Italien-Korrespondent Massimo Agostinis. Macht Weißrussland Schlagzeilen, so geht es fast immer um das harte Vorgehen von Staatschef Lukaschenko gegen die Opposition, gegen jugendliche Demonstranten, gegen Journalisten. Vergessen geht dabei die weißrussische Wirtschaftskrise. Das osteuropäische Land ist hoch verschuldet, hat kaum mehr Devisen und nicht einmal die massive Abwertung des weißrussischen Rubels hat etwas gebracht. Im Gegenteil, die Abwertung hat die Löhne praktisch halbiert und gleichzeitig die Lebensmittelpreise in die Höhe getrieben. Was das für die Bevölkerung heißt, zeigt die Reportage von Brigitte Zink.
Von einer Krise ist im legendären Kamarowski-Markt in Minsk wenig zu spüren. In der größten Markthalle der Stadt herrscht reges Treiben. Frauen und Männer drängeln sich in der Abteilung Fleisch- und Wurstwaren von Auslage zu Auslage, um sich nach den Preisen für geräucherte Wurst oder Schweinsfüßchen zu erkundigen. Seit Neujahr steigen die Preise für Fleisch, Zucker, Mehl und Salz ständig, bisher um 30-40%, sagt eine Rentnerin, die mit umgerechnet 150 Franken im Monat auskommen muss. Dass sie damit seit der Abwertung faktisch nur noch die Hälfte kaufen kann, nimmt sie erstaunlich gelassen. Wissen Sie, mit der Zeit findet man heraus, wo es das billigste Fleisch oder den günstigsten Zucker gibt. Ich bin darin schon richtig gut. Selbst jüngere Leute regen sich offensichtlich kaum auf. Ich spare halt einfach bei der Kleidung, aber sicher nicht beim Essen für uns und die Kinder. Wir geben einfach weniger Geld für unnütze Sachen aus. Oder man schränkt sich anderswo ein, wie diese beiden Frauen übereinstimmend sagen. Wir verzichten dieses Jahr auf den Urlaub. Früher gingen wir jeden Sommer auf die Krim, jetzt verzichten wir eben darauf. Eine Erklärung für die Gelassenheit der weißrussischen Bevölkerung ist ihre Erfahrung. Lukaschenkos Regierung hat, um Sozialleistungen, die Erhöhung von Renten und Staatslöhnen zu finanzieren, immer wieder auf die Devisenreserven zurückgegriffen oder die Notenbank Geld drucken lassen und so die Inflation und die Preise in die Höhe getrieben. Wir sind längst an solche Krisen gewöhnt, sagt etwa Rentner Anatol, der wie viele andere Weißrussen dank des Gartens in der Datscha wieder zum Selbstversorger wurde. Zudem geisterte das Gerücht, es komme zu einer Abwertung schon letztes Jahr durch Minsk, was dazu führte, dass die Weißrussen plötzlich Dollars zu horten begannen.
Sie essen,
Seit Tagen fiel er nur noch das Nötigste aus und horteten dafür Devisen unter den Matratzen, erzählt Olja, eine gebürtige Ukrainerin. Nach Schätzungen von Wirtschaftsexperten liegen in weißrussischen Haushalten zwischen 10 und 12 Milliarden Dollar unter Matratzen in Keksdosen oder Socken versteckt. Geld, das der Volkswirtschaft verloren geht. Im kleinen Büro der Minsker Konsumentenschutzorganisation unweit des Zentrums sitzt Direktorin Alasusha hinter einem kleinen Schreibtisch und weist auf ein anderes Problem hin. Die rasante Zunahme privater Schulden. Viele Leute haben, als es hier etwas besser ging, Kredite aufgenommen, in Dollar meistens. Und jetzt nach der Abwertung sind die Zinsen doppelt so hoch und die Leute zahlungsunfähig, sagt die Konsumentenschützerin. Auch Klagen über Handwerksbetriebe häufen sich. Denn die Währungskrise trifft vor allem solche, die Bestandteile aus dem Ausland importieren und nun plötzlich das Doppelte dafür bezahlen müssen, wie vor der Abwertung. Deshalb können viele Handwerker keine Türen und keine Fensterrahmen mehr produzieren. Sie machen ihren Laden dicht, ohne die Fenster zu liefern, die bereits bezahlt waren, oder stellen saftige Nachrechnungen, die nicht vertraglich abgemacht waren. Um die Folgen der Abwertung zu lindern, hat Lukaschenko verordnet, die Preise für gewisse Produkte wieder zu senken, insbesondere für einheimische Produkte, Zement etwa. Auf dem Kamarowski-Markt ärgert sich Fleischhändler Leonid über die Folgen von Lukaschenkos Preispolitik. Unsere Regierung hat die Preise fixiert, mit der an sich guten Absicht, die Preise auf dem Wohnungsmarkt tief zu halten. Und was passiert? Sämtlicher Zement verschwindet, wird exportiert nach Russland, weil sie in Russland fast dreimal so viel dafür bezahlen. Wenn das so weitergeht, haben wir hier bald gar keinen Zement mehr. Dasselbe passiere jetzt auch mit dem Fleisch, weil es eben profitabler sei, dieses in Russland zu verkaufen. Bereits hat deshalb Lukaschenko mit einem Exportverbot gedroht. Die Folgen der Wirtschaftskrise werden auch auf dem Kamarowski-Markt heftig und kontrovers diskutiert. Olja, die Sauerrahm, getrockneten Käse und Quark verkauft, ist optimistisch. Mein Arbeitgeber hat uns versprochen, dass wir bis im Herbst wieder gleich viel verdienen wie vor der Abwertung, sagt sie und provoziert damit ihre Kollegin Neva. Nein, das stimmt einfach nicht. Das sagt vielleicht ein Arbeitgeber, aber die meisten werden die Löhne gar nicht mehr erhöhen können.
Aus der weißrussischen Hauptstadt die Reportage von Brigitte Zink. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Marcel Jecke für die Nachrichten. Afra Galati am Mikrofon. Roman Villinger.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.